Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, lautet ein Spruch. Und darum ist es auch immer wieder neu und spannend, solche Geschichten zu hören. Gleichzeitig erkennen wir an diesen Geschichten auch so etwas wie eine Logik Gottes oder seine Eigenschaften und Merkmale, die auch in den verschiedensten Lebensgeschichten mit Gott immer wieder auftauchen. Ich freue mich daher darauf, auch heute wieder die Geschichte eines Mannes zu hören, in dessen Leben Gott seine unverwechselbaren Spuren hinterlassen hat. Er ist Priester im Orden der Legionäre Christi, lebt derzeit in Neuötting, wo auch das Seminar seines Ordens untergebracht ist, und dort leitet er die Kinder- und Jugendarbeit seiner Gemeinschaft. Dazu ist er in der persönlichen Begleitung tätig. Heute ist er zu Gast im Radio Horeb Studio München und von dort begrüße ich ganz herzlich Pater Martin Baranowski. Grüß Sie Gott, Pater Baranowski.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Pater Baranowski, ganz kurz vorweg, Sie sind Jahrgang 1975, stammen aus Frankfurt und sind aufgewachsen in Bad Homburg. Das liegt nördlich von Frankfurt, oder?
Genau, im schönen Taunus.
Mhm. Ihr Name Baranowski ist nicht deutsch, Ihre Familie stammt woher?
Ja, meine Mutter ist Lehrerin, stammt aus Köln, mein Vater aus Berlin. So haben sie sich irgendwie in der Mitte getroffen. Der Name ist sicher polnisch, aber von der Sprache ist leider wenig übrig geblieben, weil selbst die Großeltern nicht mal mehr polnisch gesprochen haben. Und da kann ich leider auch kein Polnisch sprechen.
Ein altes Erbstück, der Name.
Ja, das bereue ich jetzt, weil ich auch beim Jugendtag dabei sein werde und da wäre es natürlich praktisch gewesen.
Vor allem, wenn Baranowski natürlich immer gleich auf Polnisch angesprochen wird. Genau. Pater Baranowski, Sie sind nach dem Abitur sehr schnell in den Orden der Legionäre Christi eingetreten. Sie gehören zu einer noch relativ jungen Ordensgemeinschaft. Vielleicht können Sie uns nur ganz, ganz kurz sagen, was ist der Kern der Spiritualität?
Ja, wir sind eigentlich eine Priestergemeinschaft päpstlichen Rechts, 1941 in Mexiko gegründet. Und das Kernanliegen ist eigentlich von der Spiritualität die persönliche Beziehung, die persönliche Freundschaft mit Christus, die wir selber leben wollen, aber die wir dann auch an unsere Mitmenschen weitergeben wollen.
Sie sind in Neuötting, da ist eine größere Zentrale des Ordens. Wo sind Sie sonst noch in Deutschland tätig?
Ja, meine Sendung lässt mich viel unterwegs sein, eigentlich im ganzen Bundesland Bayern. Ich bin in Würzburg, in Regensburg, im Allgäu, in München und eben auch in der Nähe von Neuötting unterwegs.
Ja, schön. Pater Baranowski wird uns heute seine Geschichte erzählen. Pater Baranowski, dann werden wir uns auch noch mit der Frage befassen, was wir aus Ihrer Geschichte über die Art und Weise, wie Gott ruft, auch lernen können. Denn bei Ihnen ist es schon so, dass Sie sagen, ja, meine Geschichte ist einzigartig, aber dennoch sehen wir da etwas, was doch irgendwie wiederkehrend ist.
Ja, für mich ist es, wenn ich über meine Berufung spreche, das mache ich eigentlich immer sehr gerne, aber nicht, weil ich über mich selber sprechen möchte, sondern weil ich eigentlich in jeder Berufung eine Art praktischen Gottesbeweis sehe. Also irgendwie ein Zeichen, dass Gott in unserem Leben gegenwärtig ist und in unserer Zeit gegenwärtig ist und dass er dort handelt. Und das nicht jetzt einfach so ein bisschen als Nostalgie, wie war das früher, oder irgendwie irgendwelche Ereignisse der Vergangenheit glorifizieren, sondern daraus ein Vertrauen zu schöpfen, dass Gott da ist, dass er wirken kann, dass er auch in meinem Leben gegenwärtig ist.
Das hat natürlich seine Wurzeln in der Familie, meistens bei den meisten doch irgendwie. Und wir sind jetzt gespannt darauf zu hören, was Sie uns daraus erzählen.
Gerne. Ja, ich möchte vielleicht vorausschicken, dass viele Bausteine, die ich mir jetzt, so, wenn ich über meine Berufung nachdenke, vorbringe, und erzählen möchte, dass mir das im Moment des Geschehens gar nicht so bewusst war, sondern dass das eben erst auch in der Reflexion, im Gebet, im Rückblick dann gewachsen ist. Und in diesem Hinsicht auch das zu sehen, was ich jetzt sage. Ich bin natürlich wirklich sehr dankbar für meine Familie. Ich bin da sehr behütet aufgewachsen mit zwei jüngeren Geschwistern, habe in der Jugend Schach gespielt, gefochten, Tennis gespielt. Klarinette war mein Lieblingsinstrument. Habe mich mit Freunden getroffen, war auch als Katholik in der evangelischen Jugendgruppe und so war die Zeit groß ausgefüllt. Aber ich danke meinen Eltern, dass doch auch der Glaube ein fester Bestandteil im Leben war. Das hat sich zunächst mal ganz unspektakulär dadurch gezeigt, dass wir jeden Sonntag zur Messe gegangen sind, auch im Urlaub. Und eben, dass besonders am Abend immer mit den Eltern gebetet wurde. Und das war besonders als kleines Kind für mich ganz wichtig, dass ich vor dem Einschlafen den Elternsegen bekommen habe. Und wenn ich dann später Freunde kennengelernt habe, ist mir auch aufgefallen, dass bei uns es wichtig war, immer vor den Mahlzeiten zu beten. Und das habe ich irgendwie dann doch mit der Zeit schätzen gelernt, obwohl so am Anfang das nicht so toll war. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann bewundere ich irgendwie auch meine Eltern, einfach für das einfache Zeugnis des Glaubens, was sie mir gegeben haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an meine Mutter, die immer im Mai vor dem Marienbild Blumen und einen schönen kleinen Altar aufgerichtet hatte, der uns als Kinder natürlich aufgefallen ist und die dann auch eben, obwohl sie mit Leidenschaft Lehrerin war, dann gemerkt hat, als das mit uns dreien nicht so leicht zu vereinbar war, dann doch gesagt hat, ich gebe euch die Priorität und stelle meine Zeit, mein Leben euch zur Verfügung. Mein Vater war auch irgendwie für den Glauben sehr wichtig. Das hat sich auch besonders darin gezeigt, dass er eben mit großer Überzeugung zur Messe gegangen ist. Und das war für mich als Jugendlicher, wo ich dann an Wochenenden viel unterwegs war und dann nicht die große Lust und Priorität hatte, dann noch zur Messe zu gehen, insofern wichtig, dass wenn ich dann am Sonntagnachmittag nach vielen Aktivitäten nach Hause gekommen bin, dann hat er immer noch gesagt, wir gehen jetzt Sonntagabend noch zur Messe. Und das war für mich deswegen beeindruckend, weil ich wusste, dass er schon am Morgen war. Und am Sonntag sogar zweimal zu gehen, das war für mich schon was ganz Außergewöhnliches. Aber für mich hat das deswegen beeindruckt, weil er nicht nur gesagt hat, geh dahin, sondern weil er selber mitgekommen ist. Und ich erinnere mich auch an eine Szene in meiner Jugend, wo ich dann auch so ein bisschen pubertär mich dagegen aufgebäumt habe und mich auch über alles Mögliche da aufgeregt habe. Und dann gefragt habe, warum müssen wir uns denn das antun, jeden Sonntag zur Messe zu gehen? Und er hat dann ganz einfach und schlicht geantwortet, ich gehe nicht zur Messe, weil ich dort tolle Leute treffe, tolle Lieder singe oder eine tolle Predigt höre, sondern weil ich dort Jesus in der Kommunion empfange. Und da ist für mich als Jugendlicher sichtbar geworden, dass das jetzt nicht nur eine Tradition war, sondern dass das für ihn etwas Tiefes, etwas Innerliches war. Und das habe ich dann auch, hat mich neugierig gemacht, das auch immer mehr zu entdecken. Dann gab es in meiner Familie auch noch eine Tante, die mich dadurch beeindruckt hat, dass sie kirchlich unglaublich engagiert war. Die war Religionslehrerin, hat sich im Krankenhausbesuchsdienst engagiert, war in der Telefonseelsorge tätig, hat in der Pfarrei Erstkommunion vorbereitet, Firmenkurse geleitet, war im Kirchenvorstand Lektorin. Und immer wenn sie zu Besuch gekommen ist, hat sie mit Freude davon erzählt. Und das war für mich irgendwie etwas Faszinierendes, wie man so sich für die Kirche engagieren kann. Und so muss ich sagen, in diesem Umfeld ist für mich schon irgendwie als Kind der heimliche Wunsch entstanden, mal Priester zu werden. Ich muss sagen, ich habe das nie jemandem gesagt. Wenn so bei den typischen Familienfeiern immer gefragt wurde, was willst du denn später mal werden? Da habe ich alles Mögliche gesagt, zwischen Pilot und Feuerwehrmann. Aber im Inneren habe ich mir immer dann wieder gedacht, eigentlich möchtest du doch Priester werden. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie ist das gekommen? Das waren so ganz einfache Gedanken, die so einem Kind manchmal kommen, als mir die Eltern aus der Kinderbibel vorgelesen haben und dann von Jesus und seinen Aposteln erzählt haben, da ist mir irgendwie der kindliche Gedanke gekommen, ja, also ein Freund von Jesus, das möchtest du eigentlich sein. Oder ich erinnere mich einmal in der Grundschule, da sind wir dann mit den Klassenkameraden nach Hause gegangen, es war gerade Faschingszeit und wir haben uns überlegt, als was wir uns alles verkleiden würden und sind dann auf die Idee gekommen, dass man sich doch eigentlich als das verkleidet, was man später mal machen möchte. Und dann sind alle möglichen Optionen gekommen und als ich mir überlegt habe, was möchte ich denn später mal machen, da ist mir wieder der Gedanke gekommen, eigentlich möchtest du Priester werden, obwohl mir dann auch irgendwie klar war, dass man das so zu Fasching sich da nicht so verkleiden kann. Und weil ich mich dann auch im Religionsunterricht immer sehr interessiert habe und dann voll dabei war, habe ich dann immer schon wieder von Mitschülern auch die Kommentare gehört, ach, der Martin, der wird bestimmt mal Pfarrer. Und das waren dann so ein bisschen die ersten Samen, wo ich im Rückblick sehe, da hat der liebe Gott schon was vorbereitet.
Pater Baranowski, darf ich da kurz nochmal nachfragen, weil Sie sagten, Sie haben doch gegen den Messgang rebelliert irgendwo, zwischendurch auch mal als Jugendlicher und sich gefragt, warum das nötig ist und dennoch dieser Wunsch oder ist das irgendwann mal eingeschlafen?
Also es gab natürlich eine Zeit, wo das einfach langweilig war, wo man nicht richtig verstanden hat, was da eigentlich los ist und eigentlich dann wirklich keine große Lust hatte. Aber da muss ich sagen, das haben meine Eltern dann ganz geschickt gemacht. Einerseits, dass es eben, dass sie immer dann auch ein bisschen erklärt haben, was da in den verschiedenen Teilen der Messe passiert. Und dann auch, das war dann so für uns Kinder schon eine gute Motivation, dass es nach dem Sonntagsgottesdienst dann auch immer ein großes Eis gab. Und dann sind langsam die Widerstände gegen die Messe erstorben.
Und dann hören wir, wie es weiterging.
Ja, als ich dann so in die Mittelstufe gekommen bin, siebte, achte Klasse, da ist neben der Religion auch viele andere Interessen erwacht. Da habe ich mich für Geschichte interessiert, für Computer, für alles Mögliche. Und was dort für mich sehr wichtig geworden ist, ich hatte einen guten Freund, mit dem ich alles Mögliche gemacht habe. Aber als wir da ein bisschen in die Pubertät gekommen sind, haben wir uns immer wieder dabei ertappt, dass wir ewig lange gesprochen, diskutiert, philosophiert hatten. Und ich ihn dann besser kennengelernt habe und dann auch gemerkt habe, dass er aus einer freikirchlichen Gemeinde kam und sich eigentlich sehr intensiv mit dem Glauben beschäftigt hatte und sich dann auch gut in der Bibel auskannte, alle möglichen Fragen über den Glauben hatte, wo ich dann eben gemerkt habe, dass ich mich eigentlich gar nicht so auskenne. Und wenn er mir dann Fragen gestellt hat, warum macht ihr Katholiken denn das so? Das steht doch in der Bibel anders. Da war ich eigentlich vollkommen ratlos. Und das war für mich, weil ich doch irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie muss das doch richtig sein, ein Ansporn, mich damit zu beschäftigen und dann auch Antworten zu suchen und zu finden. Das war ein mehrjähriger Prozess, aber in diesem Prozess habe ich dann eben auch die Bücher von Josef Ratzinger entdeckt und dann später auch den Katechismus. Und dort, muss ich sagen, habe ich Antworten gefunden, die mich fasziniert haben, die mich überzeugt haben und die dann auch in diesen Gesprächen eben zu sehr positiven Ergebnissen geführt haben. Dieser gute Freund hat mich dann auch mitgenommen zu seinen freikirchlichen Gemeinden. Und da muss ich sagen, dass ich da sehr ernsthafte, sehr engagierte Gläubige getroffen habe, die eben alle ja irgendwie eine persönliche Beziehung mit Jesus hatten, die oft und viel in der Bibel lasen, sich Zeit fürs Gebet nahmen und eben auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit sehr engagiert waren. Und da muss ich sagen, das kannte ich so bisher von meiner katholischen Gemeinde nicht. Und das war etwas, was mich sehr angesprochen hat, was mich sehr fasziniert hat, weil das eine große Lebendigkeit, eine große Echtheit, ein großes Engagement ausgedrückt hat. Ich habe nie damit ernsthaft gedacht, dass ich dann auch mich dieser Gemeinde anschließe, aber ich hatte immer so im Hinterkopf, wäre doch schön, wenn es sowas auch, wenn ich sowas in der katholischen Kirche finden würde. Aber bevor ich da sozusagen fündig geworden bin, gab es so verschiedene. Also möchte ich zwei Ereignisse erzählen, die mich da besonders berührt haben. Das eine war an einem ganz normalen Schultag, wir hatten gerade eine Mathe-Schulaufgabe geschrieben, gab es auf einmal einen riesigen Knall und direkt vor unserer Schule wurde der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Dr. Alfred Herrhausen, von Terroristen in die Luft gesprengt. Und das hat die bisherige Idylle der Taunusstadt und auch in mein Leben, was so dahingeplätschert ist, irgendwie doch sehr aufgerissen, weil eben dieser Mensch direkt eigentlich vor meinen Augen aus dem Leben, aus dem Beruf, aus der Familie herausgerissen wurde. Und sein Grab war dann Luftlinie nur etwa 150 Meter von dem Grab meiner Oma entfernt. Und immer wenn wir als Familie dieses Grab besucht haben, sind wir daran vorbeigekommen. Und das hat bei mir immer den Gedanken ausgelöst, wie ist das mit der Zeit und Ewigkeit? Was ist, wenn am Ende doch alle an diesem Grab, im Grab landen und nur ein paar Meter voneinander entfernt? Was ist am Ende wichtig? Was bleibt vom Leben? Diese grundlegenden Fragen hat das immer in mir hervorgerufen und dann doch gesagt, es reicht nicht nur für die Zeit zu leben, ich möchte auch eine Perspektive für die Ewigkeit haben. Eine weitere Erfahrung, die für mich sehr wichtig wurde, war dann die Erfahrung der Firmung. Die war in unserer Pfarrgemeinde erst sehr spät. Ich bin erst mit 17 Jahren gefirmt worden. Und bei der ganzen Vorbereitung ist mir eigentlich erst sehr deutlich bewusst geworden, dass der Glaube, der für mich eigentlich durch die Familie irgendwie immer selbstverständlicher geworden ist, doch etwas ganz Besonderes ist. Dass viele Altersgenossen und selbst diejenigen, die sich auf die Firmung vorbereitet haben, eigentlich gar nicht so richtig einen Zugang dazu hatten. Und da ist mir dann auch irgendwie klar geworden, ich habe eigentlich nichts gemacht, um das zu verdienen. Das ist mir einfach so geschenkt worden. Und gleichzeitig ist mir dann auch aufgegangen, wenn das so ein Geschenk ist, dann darf ich den Glauben nicht einfach nur als Konsument leben, sondern da muss ich auch irgendwas machen. Ich muss irgendwie beginnen, mich zu engagieren. Doch als mir das bewusst geworden ist, ist mir auch klar geworden, ich habe keine Ahnung, wie und wo das geschehen könnte. Und deshalb war so das große Gebet bei meiner Firmung: Herr, wenn du willst, dass ich etwas für dich tue, dann musst du mir das zeigen, weil ich habe keine Ahnung. Und zum Schluss der Firmung gab es noch eine ganz interessante Begegnung. Der Firmenspender war der Generalvikar unseres Bistums. Und als er dann nach der Messe noch so ein bisschen alleine da rumstand, bin ich zu ihm hingegangen, um mich nochmal zu bedanken und zu verabschieden. Und dann hat er mich erkannt als denjenigen, der die Lesung gelesen hatte. Und als er sich dann verabschiedet hat, hat er einfach die Worte gesagt: Mir scheint, dass du heute nicht zum letzten Mal das Wort Gottes verkündet hast. Und das hat mich dann sehr bewegt. Ich habe dann gefragt: Wie meinen Sie denn das? Und dann hat er mich so angelächelt und hat gesagt: Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber das war für mich gerade in diesem Kontext: Herr, du wolltest mir doch zeigen, was du vorhast. Doch eine Frage ist mich wieder mit der, also ein Anstoß, mich wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, was Gott von mir möchte und ob das nicht auch das Priestertum ist. Gerade in diesem Kontext der Firmung, wo ich gesagt hatte: Lieber Gott, zeig mir, was du von mir möchtest, hat Gott anscheinend dieses Gebet wirklich ziemlich schnell gehört, weil keine 4 Wochen später ich von einem Jugendlichen, den ich eigentlich gar nicht kannte, zu einem Einkehrtag mit einem irischen Pater namens Eamon Kelly eingeladen wurde, der von der Gemeinschaft der Legionäre Christi kam, die ich damals gar nicht kannte. Der hatte mich schon früher mal eingeladen, aber da hatte ich immer irgendwie einen Grund gehabt, warum es nicht ging. Und ehrlich gesagt wusste ich damals auch gar nicht, was ein Einkehrtag ist, was mich da erwarten würde. Ich habe da einfach gedacht, das ist so eine Adventsvesper und bin aber dann trotzdem hingegangen. Eben ein bisschen in diesem Gedanken, vielleicht zeigt mir der Herr hier, was er möchte. Und ich muss sagen, bei dieser ersten Begegnung mit diesem irischen Pater war ich vollkommen fasziniert, weil ich dort einen Menschen erlebt habe, der ganz in Christus verliebt ist, der eine natürliche Beziehung zu Maria, zur Kirche, eine Wertschätzung des Papstes hat, die Art, die Messe zu feiern, dann auch die Beichte zu hören. Ich habe da auch nach längerer Zeit mal wieder gebeichtet, hat mich einfach vollkommen umgehauen. Ich habe gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist eigentlich, wie ich mir immer einen Priester geträumt habe, wie ich immer gedacht hätte, so müsste ein Priester sein. Wobei ich dann auch gleichzeitig mir gedacht habe, aber du kannst sowas nie machen, weil ich gehört habe, der hat dann im Ausland studiert und da habe ich gedacht, das packst du nie. Irgendwo im Ausland mit einer fremden Sprache, das ist nichts für dich. Aber ich war total fasziniert von dieser Lebendigkeit des Glaubens, die dieser Pater ausgestrahlt hat. Und das war für mich so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die mich lange umgetrieben hatte: Wo gibt es denn in der katholischen Kirche so eine Lebendigkeit, so eine Freude? Und die habe ich zumindest in diesem Pater erlebt. Und deshalb war ich da auch interessiert, mehr darüber zu erfahren. Und das war der Beginn, wie ich dann ein bisschen zu den Legionären Christi gekommen bin. Es hat dann verschiedene Begegnungen gegeben mit den Novizen, die damals noch in Rötgen im Bistum Aachen waren. Und was mich in den ersten Begegnungen dort sehr beeindruckt hat, war zu sehen, diese jungen Leute, die aus aller Herren Länder kamen. Ich habe an ihnen eine eigene persönliche Motivation gesehen, wenn sie gebetet haben, wie sie ihr Leben gelebt haben. Das hat auf mich den Eindruck gemacht, die werden nicht irgendwie von einem Oberen getrieben oder kontrolliert, sondern die leben so, weil sie das selber so wollen, weil sie das gut finden, weil sie sich auf eine Sendung vorbereiten. Und das hat mich dann sehr angesprochen. Der Pater Kelly hat sich dann auch nicht damit zufrieden gegeben, zu sagen, kommt mal zu einem Einkehrtag, sondern hat uns dann auch eingeladen, meine Freunde und mich, eben auch irgendwie tätig zu werden. Und das hat sich dann darin gezeigt, dass wir dann unsere Schulfreunde zu den Einkehrtagen eingeladen haben, aber dann auch einen Jugendgebetskreis aufgebaut haben, der dann einen Interessentenkreis von etwa 50 Jugendlichen hatten und dann auch in unserer Schule die Schülergottesdienste organisiert haben. Und das waren für mich so mal die ersten Erfahrungen, wie das ist, wenn man sich engagiert, mit den Freuden, die damit verbunden sind, aber dann auch mit den Schwierigkeiten, wenn man Absagen bekommt und alle möglichen Hindernisse auftauchen. Dann ein bisschen später wurde ich dann eingeladen zu einer Pilgerfahrt nach Rom, wo ich die Legionäre Christi mal auch in einem größeren Kontext kennengelernt habe. Das war damals sehr beeindruckend für mich, eine Seminarkapelle mit Hunderten von jungen Priesterstudenten zu sehen, aus ganz verschiedenen Ländern, dann in Rom die Verbundenheit mit dem Papst. Aber etwas, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich die Nächstenliebe, die ich dort erlebt habe. Der Pater Kelly hat uns dort auch Exerzitien gehalten und als wir das so gesehen haben, wie er dort mit den Mitbrüdern umgegangen ist, wie er so aufmerksam und zuvorkommend behandelt wurde, da haben wir uns als Gruppe so ein bisschen untereinander gedacht, das muss ein höherer Oberer sein, wenn der so respektvoll behandelt wird. Und als sich dann herausgestellt hat, dass es eigentlich ein ganz normaler Pater ist, der keine besondere Stellung in der Kongregation hat, da waren wir sehr beeindruckt. Er sagt, wenn die schon so einen ganz normalen Pater so behandeln, was ist das für ein Geist, der da herrscht? Ich habe dann auch das Noviziat in Röttgen besucht. Und was mich da besonders beeindruckt hat, war eben, dass trotz großer Armut, ich bin nämlich im Winter dort gewesen und die Heizung war nur in den Gästezimmern angeschaltet, trotzdem eine riesige Freude geherrscht hat. Und diese Freude, diese zuvorkommende Nächstenliebe, das war etwas, was mich irgendwie angesprochen hat, wo ich mir gedacht habe, das ist etwas, so möchtest du auch sein, so möchtest du auch leben. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich nach dem Abitur schon eben die Kandidatur machen wollte, um mir das mal genauer anzuschauen. Und in den letzten Jahren der Oberstufe hat sich schon irgendwie abgezeichnet, ich würde eigentlich gern Priester sein. Aber dann kam eben auch die Frage, ja, wenn du Priester sein willst, dann brauchst du auch eine Berufung. Und ich habe mir damals eine Berufung vorgestellt, da muss irgendein Engel zu mir sprechen oder irgendein übernatürliches Ereignis geschehen. Und da habe ich gedacht, das ist ja bei mir alles nicht so. Ich habe mir dann im Vorfeld auch andere Gemeinschaften angeschaut. Ich habe auch das Diözesane Priesterseminar besucht, in das ein Jahr zuvor ein guter Freund von mir eingetreten war. Aber trotz all diesen Besuchen habe ich mich dann auf besondere Weise zu den Legionären Christi hingezogen gefühlt, auch wenn es da Elemente gab, die mir persönlich gar nicht so gefallen haben, zum Beispiel das häufige Fußballspielen. Das war für mich als Schachspieler nicht so ganz faszinierend. Und eben auch, obwohl diese Vorstellung, ich kann eigentlich doch gar nicht im Ausland studieren, ich bin nicht so ein Sprachenheld, mich eigentlich da ein bisschen abgeschreckt haben. Was mich angesprochen hat, war eben wirklich dieses Ideal des Priesters, was ich in Pater Kelly erlebt habe, aber dann auch in den anderen Ordensleuten, die ich dort kennengelernt habe, wo ich mir dann gedacht habe, wenn alle Priester so wären wie die, dann würde die Welt sicher anders aussehen. Und ich habe das schon irgendwie bewundert, die Ausbildung, die dort eben vermittelt wurde, die Gemeinschaft, die getragen hat, wo man kein Einzelkämpfer war, und dann auch diese Vision, etwas für die Neuevangelisierung zu tun, sich einzusetzen, nicht einfach nur dazustehen und zu klagen, sondern was zu machen. Und das war dann für mich eigentlich etwas, wo ich gesagt habe, da möchte ich dabei sein. Diese Kennenlernzeit der Kandidatur, die 2 Monate dauert, die habe ich eigentlich mit großer Begeisterung mitgelebt. Aber es war dann immer noch so, dass ich danach eigentlich nicht eine wirkliche Sicherheit hatte, dass ich nicht sagen konnte, jetzt weiß ich es hundertprozentig, sondern ich habe mir eigentlich gedacht, es hat mir gefallen, aber wer weiß, ob das wirklich jetzt so das Richtige ist. Und ich habe eben erlebt, dass wirklich dann das Ja zu sagen, sich wirklich zu entscheiden, echt schwierig ist. Dazu kam noch, als ich dann nach dieser Zeit nochmal zu Hause war, dass es dann auch viele Stimmen gab, die gesagt haben, mach doch was anderes, du musst doch nicht da zu den Legionären gehen, du kannst doch einfach so Theologie studieren. Und da war ich eben ganz durcheinander und wusste nicht richtig, was ich tun sollte. Was mich dort eigentlich dann irgendwie gerettet hat, war, dass ich an einer Werktagsmesse in die Pfarrei gegangen bin und dort mein alter Pfarrer die Messe gefeiert hat. Und weil er mir eine Empfehlung für die Kandidatur geschrieben hatte, wusste er auch, was mit mir los war, dass ich dort war. Und er hat mich dann nach der Messe zu sich ins Pfarrhaus eingeladen und sich alles berichten lassen und mir dann auch die Frage gestellt, ja Martin, was möchtest du denn jetzt machen? Und da habe ich gesagt, ich bin eigentlich vollkommen durcheinander, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und was jetzt der richtige Weg ist. Und er hat mir dann gesagt, mit einem festen Blick angeschaut und sagt, Martin, es ist ganz klar, was du tun musst. Das hat dir da gefallen. Das heißt, Gott möchte das von dir. Du musst jetzt dahin. Das hat mich total überrascht, weil er gar nicht so die Persönlichkeit war, so etwas zu sagen. Aber es hat mir dann den Mut gegeben, den Schritt zu tun. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das richtig war. Habe ihm dann auch einen langen Brief geschrieben, wo ich mich bedankt habe. Und er hat dann für ihn ein bisschen typisch zurückgeschrieben. Er hat gesagt, er freut sich sehr, dass er mir helfen konnte, aber er hat das schon gar nicht mehr in Erinnerung. Und da habe ich dann doch gemerkt, eben, dass irgendwie auch Gott durch diesen guten Pfarrer gesprochen hat.
Pater Baranowski, vielleicht können wir an dieser Stelle eine kurze Zäsur machen und da erstmal nochmal nachwirken lassen, was Sie erzählt haben. Ich habe da so in Erinnerung, es gab immer wieder Menschen, die irgendwie Gott bei dem Rufen auch ihre Stimme geliehen haben, auch mit einer großen Entschiedenheit, wie wir gerade gehört haben. Wir hören jetzt erstmal ein Lied. Es ist ein Weltjugendtagslied. Wir werden später noch verstehen, warum, nämlich auch die Weltjugendtage kommen in ihrer Geschichte vor. Aber jetzt haben wir mal eine ganz, hören wir einfach mal erst ein kurzes Lied und dann geht's weiter in der Berufungsgeschichte von Pater Martin Baranowski.
L'orizzonte una grande luce.
Emmanuel, das Weltjugendtagslied vom Weltjugendtag 2000 in Rom, auf vielen Straßen gekommen, die Jugendlichen unter demselben Licht stehend, so ein kleiner Ausschnitt des Textes und das passt auch zu unserer Sendung hier in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeps. Wir hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Martin Baranowski in der Gemeinschaft der Legionäre Christi. Pater Baranowski hat uns erzählt, wie er den Ruf, Priester zu werden, schon als Kind gehört hat, aus seiner Familienprägung heraus auch geöffnet für eine solche Stimme und wie er sich dann auch mit Hilfe seines Heimatpfarrers zu dem schwierigen Ja, zu der Entscheidung für eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Legionäre Christi, dann durchgerungen hat. Und wir hören nun von ihm, wie es weiterging.
Ja, ich hatte vielleicht gedacht, dass es, wenn man jetzt erst mal im Noviziat angekommen ist, dass dann schon alles geschafft ist. Ich muss aber dann auch lernen, dass das dann noch ein weiterer Weg ist, dass es sozusagen eigentlich nicht die Ziellinie ist, sondern mehr der Startschuss. Und da war jetzt das Weltjugendtaglied eigentlich schon ein gutes Stichwort, weil als ich eben ins Noviziat eingetreten bin oder die Vision, die ich hatte, als ich Priester werden wollte, war eigentlich, dass ich Theologieprofessor werden wollte. Ich habe schon gesagt, dass mich die Bücher von Josef Ratzinger damals sehr fasziniert haben. Und da habe ich gesagt, solche Bücher möchte ich auch mal schreiben. Und diese Tiefe im Glauben, diese Beschäftigung damit, das hat mich vollkommen angesprochen. Und was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, war eben mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich war auch in der Pfarrei kein Ministrant gewesen und hatte gedacht, da habe ich bestimmt gar keine Fähigkeiten. Das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Und jetzt war ich kaum im Noviziat. Da ist es dann so gekommen, dass der Pfarrer von Bad Münstereifel, wo das Noviziat war, auf die Idee gekommen ist, dass doch die Novizen bei der Ministrantenpastoral mithelfen könnten und dass der Novizenmeister ausgerechnet mich dafür ausgewählt hatte, das zu tun. Und zunächst mal schien alles bestätigt zu sein, was ich befürchtet hatte, weil es schon nach wenigen Ministrantenstunden eine Krisensitzung gab mit den Eltern, die gesagt haben, also dieser Bruder ist vollkommen unfähig, den kann man gar nicht gebrauchen für so eine Ministrantenarbeit. Aber der Pfarrer hat dann daran festgehalten und gesagt, ja, ich komme mit dazu, wir machen das zusammen. Und auf diese Weise hat er mich dann auch eingeführt in die Jugendarbeit, was ich eigentlich zunächst mal sehr gegen meinen Willen gemacht habe und wo ich dann erst langsam lernen musste, dass es eigentlich etwas Schönes ist, so sehr, dass ich heute sage, ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mich da reingestoßen hat. Und so war es dann immer wieder, dass während der Ausbildung, auch während des Studiums, immer wieder es Zeit gab an den Wochenenden, in den Ferien, um eben auch Erfahrungen im pastoralen Bereich zu sammeln. Und egal, wo ich hingekommen bin, ob das in Spanien, in Salamanca war oder dann in Italien, in Rom, immer wieder wurde ich ausgewählt, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Das war dann irgendwann so offensichtlich, dass ich sage, das kann ja gar kein Zufall sein. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich muss auch lernen, dass Berufung heißt, nicht das zu tun, was ich mir erträumt habe, was ich mir vorstellen würde, sondern auch mich auf das einzulassen, was Gott mir zeigt. Und aus heutiger Perspektive im Rückblick kann ich eben dankbar sagen, ja, das hat sich gelohnt, das war richtig. Gott hat mir, was ich mir selber nicht zugetraut hätte, da hat er mich reingestoßen. Und da bin ich dankbar dafür, dass sich das aufgetan hat. Trotzdem habe ich die Studien auch genossen, besonders in Rom. Das war für mich eine Zeit im Herzen der Kirche, wo ich eben die Kirche in der ganzen Vielfalt erlebt habe, wenn man dann in den Pausen mit Priesterstudenten aus Lateinamerika, aus Indien, aus Afrika sprechen konnte und sehen konnte, wie dort Kirche, wie dort Glaube gelebt, welche Herausforderungen, welche Fragen die haben. Das hat mir dann auch geholfen, viele Dinge, die in Deutschland immer so groß Thema sind, auch in einem anderen Licht zu sehen, auch ein bisschen zu relativieren oder eben auch zu ergänzen. In diesem Herzen der Kirche zu sein, auch vielen Gläubigen, vielen Bischöfen aus der ganzen Welt zu begegnen, nahe an dem heiligen Papst Johannes Paul II. Zu sein, den Papstwechsel von Johannes Paul II. Zu Benedikt dem 16. zu erleben, das waren für mich ganz tiefe Erfahrungen. Und dann auch das Studium an der ordenseigenen Hochschule habe ich sehr genossen, weil die Professoren, sowohl die Legionäre als auch die Professoren, die von außerhalb gekommen sind, für mich ein großes Vorbild waren. In der Hinsicht, dass sie wirklich sich ganz in den Dienst der Studenten gestellt hatten, dass sie nicht nur ihre Theologie oder Philosophie durchziehen wollten, sondern wirklich den Anspruch hatten, uns zu helfen, in unserem Dienst zu stehen. Dann auch, dass man bei denen wirklich sicher sein konnte, dass sie in der Treue zum Lehramt, zum Glauben stehen. Und es war schon beeindruckend, den Professor, den man am Morgen in der Vorlesung gehört hat, dann am Abend vor dem Allerheiligsten knien zu sehen oder die Beichte hören zu sehen und zu merken, das ist nicht nur ein Gelehrter, sondern es ist eben auch ein Priester, es ist auch ein Seelsorger. Und dann auch zu merken, dass bei aller Theologie und der langen Geschichte, die es dort gibt, immer auch eine große Offenheit für die Fragen des heutigen Menschen da waren. Und da haben mir auch diese pastoralen Erfahrungen, die ich in den Freizeiten immer wieder hatte, sehr geholfen, nicht irgendwo in der Theorie stecken zu bleiben, sondern immer sich wieder zu fragen, welche Antworten können wir aus diesem Schatz des Glaubens auch für unser Leben schöpfen. Ja, und da möchte ich jetzt auch zu dieser Erfahrung vom Weltjugendtag kommen, die für mich dann sehr prägend geworden ist. Das war nämlich beim Weltjugendtag in Köln, wo ich dann auch mitarbeiten durfte. Und da muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen. Als ich mich auf den Weg ins Noviziat gemacht hatte, da haben mich meine Eltern zum Bahnhof gebracht, damit ich mit dem Zug dann dorthin fahre. Und kaum war der Zug abgefahren, habe ich gemerkt, ich kannte schon die Strecke, dass er eine andere Strecke fährt. Und zuerst habe ich gedacht, er säß im falschen Zug. Aber dann kam die Durchsage, dass die Strecke, die wir eigentlich fahren wollten, gesperrt ist, weil sich dort jemand vor den Zug geworfen hat. Und das hat mich da damals sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, bist du vielleicht derjenige, der sich jetzt aufmacht ins Noviziat und sein Leben wegwirft, der sein Leben verliert? Bist du vielleicht wie dieser Mensch, der sich vor den Zug geworfen hat? Und als ich dann eben viele Jahre später dann beim Weltjugendtag in Köln war, hatte ich einen ganzen Tag mit Jugendlichen verbracht, in Gesprächen, Gesängen, Diskussionen, Gebeten. Und als es schon spät am Abend war, wollte ich dann nach Hause zur Unterkunft fahren, musste dort zum Bahnhof gehen. Das war alles so voll, die Polizei hatte den Bahnhof abgesperrt und nur Stück für Stück dann Leute reingelassen. Das hat alles ewig gedauert. Und als ich dann endlich reingekommen bin, am Gleis stand, der Zug gekommen ist, dann war ich todmüde, habe mich auf den Sitz gesetzt und war kurz vorm Einschlafen, kurz bevor mir die Augen zugefallen sind, habe ich gesehen, wie mich jemand aus einem ganz anderen Ende vom Wagen ganz intensiv angeschaut hat. Als dann die Augen nach ein paar Minuten wieder aufgegangen sind, habe ich gemerkt, dass dieser Herr direkt mir gegenüber saß und mich mit der Frage konfrontiert hat, hat mein Leben einen Sinn? Und ich habe mich ein bisschen gewundert über so eine philosophische Frage zu später Stunde und habe ihn gefragt, wie kommen Sie jetzt darauf? Und dann sagte er, wissen Sie, als wir jetzt zusammen auf dem Bahnsteig standen, hatte ich mir schon den festen Vorsatz gefasst, mich vor den Zug zu werfen. Und dann habe ich Sie gesehen, ich hatte damals schon das Priesterhemd an und da habe ich gedacht, vielleicht hat Gott doch noch etwas mit mir vor. Und deswegen wollte ich Sie jetzt fragen, hat Gott noch einen Sinn für mein Leben? Und obwohl ich todmüde war, ist in diesem Moment ein riesen Adrenalinstoß gekommen und wir hatten dann ein ganz wunderbares, ein ganz tiefes Gespräch, wo ich, glaube ich, dem guten Mann ein bisschen aus seiner Verzweiflung heraus helfen konnte. Aber ich glaube, mehr als ich ihm helfen konnte, hat er mir geholfen, zu verstehen, eigentlich was auch etwas sehr Wichtiges von der Berufung ist. Berufung ist nicht das, was ich mache, was ich plane, wo ich denke, dass ich meine Fähigkeiten habe, weil in diesem Moment hatte ich überhaupt nichts geplant, war einfach nur müde, sondern Berufung heißt auch, sich von Gott irgendwo dahin setzen zu lassen, wo er mich jetzt braucht. und wo er durch mich wirken möchte. Und das war bei mir dann für mich so offensichtlich, weil er hat einfach durch meine Kleidung gewirkt, weil ich sonst wahrscheinlich zu nichts mehr viel fähig gewesen wäre. Aber das hat mir dann ein tiefes Verständnis gegeben von dem, worum es bei der Berufung eigentlich geht. Gott sich zur Verfügung zu stellen, um an dem Ort, wo er mich braucht, egal wie lästig oder wie unvorhergesehen das manchmal ist, sich dort in den Dienst nehmen zu lassen. Und das war etwas, was dann ja meinen weiteren Berufungsweg sehr geprägt hat, wo ich gemerkt habe, es gibt nicht nur Leute, die sich vor den Zug werfen, weil sie verzweifelt sondern auch Menschen, die verzweifelt sind, weil sie eben nicht den Sinn des Lebens kennen, weil ihnen eben da Orientierung fehlt. Und dort als Mensch, der Christus kennengelernt hat, der von Christus begeistert ist, sich von Gott senden zu lassen zu diesen Menschen, das war etwas, was mich dann sehr fasziniert hat. Ein anderer Aspekt, der ja auch bei der Berufungsfrage dann wichtig geworden ist, dass ich auch lernen musste, dass Berufung nicht nur immer Freude und ja, leicht ist, sondern dass es auch Schwierigkeiten, Fragen, Zweifel und Rückschläge gibt. Und ein ganz besonderer Aspekt dieser Art kam eben kurz vor meiner Priesterweihe, als nämlich eben bekannt wurde, dass eben unser Ordensgründer, von dem ich eigentlich nur Gutes erlebt hatte und wo ich mir eigentlich heimlich gedacht hatte, vielleicht erlebe ich sogar noch mal seine Heiligsprechung, wo dann bekannt geworden ist, dass er eben ein Doppelleben geführt hatte und dass es neben dem Teil, den ich von ihm kannte, eben auch einen ganz und gar unmoralischen, ja sogar kriminellen Teil gab. Und das war natürlich für mich persönlich eine große Enttäuschung und mit vielen Fragen verbunden, auf die es so leicht keine Antwort gab, wo man sagt, wie kann denn Gott so etwas zulassen, jemand, der so ein Werk gründet, dass der in seinem persönlichen Leben so daneben ist. Und dann sind natürlich viele Anfragen auch von außen gekommen, dass man sagt, eben ist das dann wirklich ein Werk Gottes oder sollte man die ganze Kongregation nicht besser auflösen oder hat das überhaupt noch einen Sinn, da weiterzumachen? Und das sind natürlich Fragen, mit denen ich mich persönlich, aber mit denen wir uns dann auch als Ordensfamilie auseinandersetzen mussten. Und etwas, was mir dort sehr geholfen hat und was ich dort sehr tief erfahren durfte, ist, wie wichtig auch die Einbindung in die Kirche ist. Ich glaube, wir dürfen als Gemeinschaft, aber auch ich persönlich, dem Papst Benedikt sehr dankbar sein, dass er gerade in diesen schwierigen Momenten für uns sehr nahe war und dass er uns mit dem päpstlichen Delegaten, dem Kardinal pa De Paulis und seinem Team wirklich wunderbare Begleiter gegeben hat, um diesen Erneuerungsprozess, diesen Aufarbeitungsprozess zu führen. Das war gar nicht so leicht, sich darauf einzulassen, weil man gefragt hat, wird jetzt eben an den Fundamenten meiner Berufung, meines Lebens gesägt oder ist das dann überhaupt noch das Gleiche, wofür ich mich entschieden habe? Und so haben wir einen mehrjährigen Erneuerungsprozess durchlaufen und jetzt nach dessen Abschluss kann ich sagen, eben, dass ich dafür dankbar bin, dass ich eben geschätzt habe, wie eben gerade durch die Reinigungskraft oder auch die Begleitung der Kirche auch so ein Charisma dann gereinigt werden kann und dass ich jetzt sagen kann, ich denke, dass die Kongregation durch diesen Erneuerungsprozess noch besser geworden ist und dass ich doch weiter froh sein kann, Legionär Christi zu sein, weil wir durch diese Jahre unser Charisma tiefer entdecken konnten und eben auch das Ordensleben jetzt versuchen können, authentischer zu leben. Und wo ich dann auch ja für mich persönlich sagen würde, Menschen können mich enttäuschen. Und sicher, der Gründer ist in diesem Sinne eine große Enttäuschung für mich gewesen. Aber wo mir auch nochmal deutlich geworden ist, auch wenn Menschen und menschliche Strukturen enttäuschen können, Christus enttäuscht nicht. Und wo mir gerade durch diese Erfahrung auch bewusst geworden ist, ich habe mich nicht einem Menschen geweiht, ich habe mich nicht einer menschlichen Organisation verschrieben, sondern ich habe mich Christus geweiht und lebe in dem Bewusstsein, einem Ruf Christi zu folgen. Und das ist etwas, was ein Fundament ist, was nicht enttäuschen kann. Und in dem Sinne war es für mich beruhigend, das auch wieder von der Kirche bestätigt zu bekommen, indem nach dem Erneuerungsprozess Papst Franziskus dann auch die neuen Konstitutionen anerkannt hat und uns damit auch gesagt hat, das ist jetzt ein Lebensstil, womit ihr weitermachen könnt in der Kirche und wo die Kirche von euch weiter einen Beitrag erwartet. Ja, diese Erfahrung war für mich vor der Priesterin, war ja nochmal eine Hürde, die zu nehmen war. Aber dann muss ich sagen, eben als der Tag der Priesterweihe gekommen war, war das dann für mich der schönste Tag meines Lebens, wo ich gemerkt habe, eine einzige Messe zu feiern, ist nochmal was ganz anderes, als viele Messen mitzufeiern. Ich habe dann auch als junger Priester erfahren können, wie schön es ist, das Sakrament der Versöhnung spenden zu können, zu sehen, wie bei vielen Penitenten dann eine Last abfällt, wenn man die Lossprechung geben darf. Und dann auch in vielen Momenten die Erfahrung zu machen, von Gott gebraucht und gesendet zu sein, das war etwas ganz Wunderbares. Und da ist mir dann immer bewusst geworden, dass Berufung nicht einfach ein Job ist, für den man sich entschieden hat, aber nicht nur einfach eine Organisation, sondern wirklich eine Beziehung der Freundschaft. Keine Flucht vor der Welt, sondern eine positive Wahl. Und deshalb habe ich mir auch diese als Prämisspruch den Vers aus dem Johannesevangelium gewählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und das fasst, glaube ich, meinen Weg so ein bisschen zusammen, dieses Bewusstsein, nicht ich habe mir das ausgesucht, sondern der Herr hat mich Schritt für Schritt dahin geführt. Und ich weiß, dass er das tut, weil er es gut mit mir meint, und weil er eben durch mich wirken möchte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Baranowski, für Ihre Berufungsgeschichte, die wir jetzt erst einmal so als Ihre persönliche Geschichte gehört haben. Wir werden jetzt noch mal ein Weltjugendtagslied hören. Esperanza do Amanhecer, das ist der Titel gewesen des Weltjugendtagssongs von Rio de Janeiro, Hoffnung der Morgenröte, so in etwa in Deutsch. Wir haben es gehört in dieser Sendung mit der Berufungsgeschichte von Pater Martin Baranowski, der uns erzählt hat, wie er von Gott in den Orden der Legionäre Christi und ins Priestertum gerufen wurde. Nochmal herzlichen Dank Ihnen, Pater Baranowski, dafür. Und Frau Fechler aus Ankum hat sie gewählt. Grüß Sie, Frau Fechler.
Grüß Sie auch, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Pater Martin. Ja, ich fand das ganz bewundernswert, dass es damals nicht diese große Austrittswelle gab bei den Legionären Christi. Das war für mich auch ein Schock, als ich das bei den Nachrichten von Radio Vatikan zum ersten Mal hörte. Und dann habe ich mich noch
durchgewählt. Enthüllungen über den Gründer.
Bitte?
Die Enthüllungen über den Gründer, meinen Sie?
Ja, das meinte ich jetzt. Und es ist schön, dass er das angesprochen hat. Und ich habe damals bis nach Rom, habe ich versucht, als ich das zum ersten Mal hörte, durch Radio Vatikan, mich durchgewählt bis zu Pater Gemmingen und habe dann gesagt, wie können Sie das nur für sowas sagen? Das kann doch gar nicht stimmen. Und er hat sich dann sehr zurückhalten, hat er dann aber gesagt, ja, leider. Und ich fand es dann auch sehr, sehr bewundernswert, dass es nicht die große Austrittswelle gab, denn ich habe gedacht, was müssen jetzt die jungen Priesteramtskandidaten doch auch durchmachen, das müssen sie ja verarbeiten. Dann wollte ich Sie aber auch fragen, das haben Sie aber gut gemacht mit der Gnade Gottes, dann wollte ich Sie fragen, haben Sie jetzt ein anderes Vorbild auch als Priester? Welches haben Sie sich denn so gewählt? Und Don Bosco oder Franz Sales oder Pater Kindenich. Und sind denn die Priester jetzt, oder es gibt ja jetzt diese, ja, der Oberste der Priesterausbildung sagt ja, es ist ein Notstand in der Priesterausbildung. Ist das bei Ihnen auch so? Ich habe immer das Gefühl, es sind doch sehr viele Anwärter da, viele, die gerade da eintreten. Und können Sie nun auch in den Gemeinden eingesetzt werden? Oder ist das immer so, dass Sie für die Jugend da sind, weil wir doch diesen Notstand haben?
Frau Fechler, hören wir mal, dass wir die Frage nicht alle vergessen. Von Pater Baranowski erst einmal, ja, es war damals auch ein harter Schlag für die Gemeinschaft, sicher, dass da es zu diesen Enthüllungen kam. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie versucht haben, auch offensiv damit umzugehen. Es kann ja auch sein, man kann das ja auch anders lösen und einfach sagen, das ist ein dunkles Kapitel, das verstecken wir im Keller.
Ja, das ist schon etwas, wo wir uns stellen mussten. Und das war in der Tat eine harte Sache. Und es ist schon so, dass auch einige gegangen sind und dass man jetzt auch weltweit zumindest gesehen hat, dass es auch eben einen Einbruch in dem gegeben hat, was neue Berufungen sind. Also ganz spurlos ist das nicht an uns vorbeigegangen. Aber es war doch noch eine Möglichkeit, sich eigentlich auf das zu besinnen, was eigentlich das Charisma ist. Und auch wenn man jetzt gemerkt hat, der Gründer ist eben nicht in dem Sinne ein Heiliger gewesen, wie wir es gedacht haben, und auch eben nicht ein authentischer Träger dieses Charismas, so doch eben auch ein Werkzeug Gottes gewesen, durch den wir das bekommen haben. Das ist geschichtlich einfach so. Aber das Entscheidende ist ja auch die Anerkennung dieses Charismas durch die Kirche. Und da haben wir dann doch die Sicherheit gehabt, dass das gegeben ist.
Vielleicht da noch mal kurz dazwischen gefragt, das ist ja eigenartig, das ist ja nicht bei Ihnen der einzige Fall. Es gibt ja durchaus auch andere große charismatische Gestalten der Kirche, von denen man das Gefühl hat, der Fall, der war dann von ganz hoch unten ganz tief runter. Und dann fragt man sich natürlich auch, ich kann mir vorstellen, dass das auch im Ringen die Frage ist, ach ja, lieber Gott, das hast du doch eigentlich schon vorher gewusst, dass derjenige dann seinem eigenen Anspruch eigentlich gar nicht wirklich gerecht werden würde. Was sagt uns das über Gott aus, so etwas?
Ja, ich glaube, eine ganz einfache Antwort gibt es nicht. Wenn wir jetzt mit Papst Franziskus das Heilige Jahr der Barmherzigkeit feiern, dann ist es sicher ein Moment, um zu sehen, dass wir wirklich diese Barmherzigkeit brauchen. Dass es auch nicht eben so Oasen der Seligen gibt, die davon ausgenommen sind, dass wir wirklich alle die Barmherzigkeit brauchen. Natürlich ist Barmherzigkeit keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung für die Verbrechen, Missstände, die es gibt. Aber trotzdem eben zu wissen, dass trotz aller menschlichen Versagen die Barmherzigkeit Gottes trotzdem größer ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns doch etwas über Gott sagt. Und was man auch, wenn man jetzt die Heilsgeschichte in der Heiligen Schrift immer wieder nachverfolgt, dass Gott eben gerade auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und dass eben, wie das Papst Benedikt XVI. In seinem Buch Licht der Welt über den Fall Maciel auch dann formuliert hat, dass eben doch auch durch den falschen Propheten Gott zu was Richtigem führen konnte.
Genau, sicher einer der Punkte, der nicht in unser glattes Bild manchmal hineinpasst, aber vielleicht auch ein Trost, zu sich zu wissen, auch durch fehlbare Menschen kann Gott Großes wirken. Dann war die zweite Frage von Frau Fechler noch, haben Sie jetzt andere Vorbilder, Heilige, besonders im Orden oder für Sie persönlich, Priester?
Also ich persönlich habe natürlich jede Menge Vorbilder, da muss ich sagen, ich habe viele Mitbrüder, die ich sehr bewundere, die mir sehr viel mitgegeben haben, von denen ich sehr viel lernen kann. Dann natürlich auch Priestergestalten wie der heilige Don Bosco oder der heilige Pfarrer von Ars sind natürlich Persönlichkeiten, von denen man sehr viel mitnehmen kann. Pater Maximilian Kolbe jetzt beim Weltjugendtag. Aber etwas, was unsere Spiritualität eigentlich immer sehr gekennzeichnet hat und was uns der Gründer eigentlich paradoxerweise immer wieder gesagt hat, sagt, schaut nicht auf mich, sondern schaut auf Christus. Also unsere Spiritualität ist sehr Christuszentriert und eben wir versuchen wirklich Christus zum Vorbild, zum Maßstab, zu demjenigen zu machen, an dem wir uns versuchen auszurichten. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich persönlich immer wieder inspiriert, zu sagen, ich gehe zu Christus selber, der ja das Vorbild jedes Priesters sein soll.
Und dann vielleicht noch ganz kurz die letzte Frage, weil noch eine letzte Hörerin wartet. Ausbildungsnotstand, hatte Frau Fechler gesagt, bei Ihnen, also auch der Priester-Ausbildungsnotstand, gibt es das?
Wenn man natürlich auf die Bedürfnisse der Kirche sieht, dann sagt man, es gibt immer zu wenig, weil ich gerade auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen immer wieder erfahre, wie viel eigentlich gebraucht würde, was man alles an Gutem tun könnte. Natürlich dürfen wir uns freuen, dass es viele Berufungen gibt, viele auch aus Lateinamerika. Aus Deutschland haben wir mehr oder weniger im Durchschnitt 1 bis 2, die in unser Noviziat jedes Jahr kommen. Da wird man sich natürlich mehr wünschen, aber andererseits ist man auch dankbar für jeden Einzelnen. Und ich merke auch, jeder Einzelne ist wirklich ein Wunder, ein Geschenk Gottes, was man sehen und wofür man dankbar sein kann.
Jetzt höre ich gerade, dass die zweite Hörerin aufgelegt hat. Vielleicht war die Frage, die sie hatte, schon, ist die schon beantwortet. Vielleicht noch ganz zum Abschluss dieser Sendung. Ihr Weg ist ja, also Gott ruft ja jeden irgendwo hin. Der Ordensweg ist aber doch nochmal eine besondere Berufung. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz fassen, was da das Besondere ausmacht.
Ja, was mich als Ordensmann natürlich kennzeichnet, ist eben, dass man Christus auf einen Ruf zur Nachfolge antwortet, der eben ja, ein ganzes Leben umfasst und eben eine Spiritualität, eine Gemeinschaft, eine Sendung umfasst. Und da Das ist auch etwas, was ich durch meinen Weg gelernt habe, dass es nicht nur darum geht, Ordensmann, Priester zu sein, sondern dass wir als Legionäre Christi ja auch mit einer Laienbewegung, mit dem Regnum Christi zusammenarbeiten, wo sich eben auch Laien engagieren, die eben auf diese Weise ihre christliche Berufung aus Taufe und Firmung leben. Und ich habe gemerkt, dass das eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist, dass das eben nicht eine Zweiklassengesellschaft ist, sondern dass man sich gegenseitig ergänzt. Und das sehe ich als eine große Chance für die Kirche, wenn man sich jetzt auch das jüngste Schreiben Juvenescit Ecclesia anschaut oder das Schreiben von der Bischofskonferenz Gemeinsam Kirche sein, die beide eben diese Realität der Bewegungen zum Thema haben, wo sich eben Christen auf den Weg machen, ihre christliche Berufung aktiv zu leben, sich auch in das Leben der Kirche einzubringen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schatz, den wir noch entdecken dürfen und was in der Kirche eine große Frucht bringen kann.
Vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre persönliche Geschichte, Pater Martin Baranowski von der Gemeinschaft der Legionäre Christi, der war auch zu Gast in unserem Studio in München. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Pater Baranowski.
Sehr gerne. Ich möchte vielleicht zum Schluss auch noch mal herzlich einladen, gerade wenn man merkt, die Berufung ist etwas, was Gott wirkt. Ich weiß, dass bei Radio Horeb so viele gute Leute und treue Beter sind, dass sie auch immer dieses Anliegen für Berufungen ins Gebet einschließen. Sowohl für diejenigen, die sich auf den Weg machen, aber auch für die schon auf dem Weg sind. Weil wie der Mose zwei Helfer brauchte, um ihm die Hände zum Himmel zu halten, so brauchen auch wir Priester immer Menschen, die für uns beten, die uns auch in unserem Dienst mittragen. Und da vertraue ich sehr auch auf die Hörerschaft von Radio Horeb.
Ja, wir werden Sie auch gleich noch bitten, ein kurzes Gebet in diesem Sinne zu sprechen, Pater Baranowski, da können wir gleich nochmal vorangehen. Zunächst einmal aber noch kurz der Hinweis für unsere Hörer. Diese Sendung gibt es auch zum Nachhören, wenn Sie sie jemandem weiterempfehlen möchten, im Internet unter www.horeb.org und dann unter der Rubrik Podcast in der Sendereihe Spiritualität finden Sie diese Sendung in Kürze. Wir freuen uns, Pater Baranowski, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich besonders, dass ich die Sendung begleiten durfte. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Und ich möchte Pater Baranowski noch bitten, ein kurzes Gebet, um Berufungen zu sprechen und dann noch seinen priesterlichen Segen uns zu geben.
Sehr gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt. Du bist der Herr der Ernte. Du sendest immer wieder Arbeiter in deine Ernte. So bitten wir dich, schau auf uns, die wir Priester brauchen, um deine Sakramente zu empfangen, um dein Evangelium zu hören. Schau auf die vielen Menschen, die du berufen hast, gib ihnen dein Licht, deine Stärke, deine Kraft, damit sie diesen Ruf erkennen können und gib ihnen die Großzügigkeit, ihm zu folgen. Schenke unserer ganzen kirchlichen Gemeinschaft auch die Bereitschaft, die Berufungen, die du schenkst, anzunehmen, zu fördern und schenke auch eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Priestern, den Ordensleuten und allen anderen Gläubigen in den Bewegungen, in den verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften, damit dein Reich auf dieser Welt kommen kann. So bitten wir um deinen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und alle Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.